Möchte noch mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, lieber Jesus Christus, es tut gut, dich in den Fokus zu stellen, neu zu sehen, wie groß und herrlich du bist, dich zu verknüpfen mit unserem Alltag, der uns so oft so herausfordert, und einfach zu sehen, dass du ein guter Gott bist, der es gut mit uns meint. Und auch wenn wir dich nicht in allen Wegen verstehen, Herr, so willst du dich uns immer wieder zeigen als ein Gott, der auch unser Leben in seinen Händen hält und uns durch die Tiefen hindurchbringt und auf den Höhen bewahrt, dass wir nicht abheben. Und Herr, so bitte ich dich nun, dass dein Wort hell leuchtet und dass du Reden und Hören durch deinen Geist segnest. Amen. Tja, warum nur ist das so? Weißt du es vielleicht? Warum nur, frage ich mich oder frage ich uns, warum nur hält uns Vergangenes so oft gefangen? Vor 2 Jahren stand für uns als Familie ein großer Umzug an. Unser Mietshaus wurde verkauft. Wir mussten uns wohnungsmäßig neu orientieren. Das war schon mal das erste Problem. Wenn man über 20 Jahre in einem Haus wohnt, wie schafft man den Sprung in das Neue? Aber die 5 Kinder waren eh aus dem Haus, zum Glück alle in der Nähe geblieben, sodass wir kurze Wege haben. Der Hund war tot, die Katze weg. Im Grunde muss man sagen, das Leben fängt einen nochmal neu an, nicht? Befreiter, ungebundener, lass Vergangenes einfach hinter dir und freu dich auf das Neue, das kommt. Aber, vielleicht kennt ihr diese Erfahrung auch, und ich denke, ihr kennt sie auch, du gehst den Umzug an und dann triffst du auf Gegenstände, die liegen schon seit Jahren in den Schubladen, in den Schränken oder in der Scheune. Keiner braucht sie mehr, ist Vergangenes. Und doch merkst du, du hältst sie in der Hand und du kannst dich kaum davon trennen. Ach, schau an, dass wir das noch haben. Ach, wie schön. Das könnte man doch sicherlich noch mal gebrauchen. Nicht? Ihr kennt doch diese Gedanken auch. Tja, wenn Vergangenes uns festhält, und das merkt man, das macht dann ganz schön unfrei, es beschwert und es erschwert den Zugang für das Neue an dieser Stelle. Und das ist jetzt nur eine banale Sache, die ich hier angeführt habe. Aber umso wichtiger sind Erfahrungen, die mitunter auch ganz zentrale Lebensbereiche von uns betreffen. Und wo wir genau die gleiche Erfahrung machen wie in den banalen Dingen, die ich eben aufgezählt habe. Schlechte Angewohnheiten, die haben uns einst einmal in der Vergangenheit angeeignet und wir können sie weiterhin nicht ablegen oder können oder wollen sie vielleicht auch nicht ablegen. Und die Vergangenheit holt uns an der Stelle immer wieder ein. Toxische Beziehungen von früher, längst vergangen, aber sie haben immer noch ihre schädliche Kraft bis hinein in die Gegenwart. Belastende Erinnerungen oder Enttäuschungen aus der Vergangenheit, von denen wir aber einfach nicht loskommen. Oder nagende Schuldgefühle aufgrund von früherer Schuld, die uns bis heute Lebensfreude raubt, etc. pp. Was hält Vergangenes in deinem Leben dich gefangen? Würdest du dem mal einen Namen geben wollen? Versuch mal, das Gefangene, was dich gefangen hält, einen Namen zu geben und höre Gottes Wort heute Morgen mal in Bezug auf dieses Vergangene, das dich gefangen hält und dem du gerade eben einen Namen gegeben hast, damit du fokussiert bleibst auf diesen Bereich und lass Gottes Wort heute Morgen da hineinkommen. Woran liegt das denn nur, dass wir dazu neigen, Vergangenes festzuhalten, sodass es uns regelrecht fesselt, Fesseln anlegt und wir unfrei sind für das weitere Leben? Wir versuchen jetzt heute Morgen einmal da Antworten zu finden und ich möchte einladen, auf 2 Ebenen gedanklich unterwegs zu sein und offen mit dem Herzen zu sein. Die erste Ebene ist, dass wir uns mal Gründe dafür bewusst machen, woran kann es liegen, dass wir immer wieder Vergangenes gerne festhalten oder festhalten müssen und was sind Warnsignale, einmal so ein kleiner Selbstcheck, wo stehe ich eigentlich in dieser Frage, das wäre so die erste Ebene und die zweite Ebene wäre, dass wir uns einmal ein Wort Gottes dann anschauen aus dem Prophetenbuch Jesaja, um Antworten aus dem Wort Gottes zu finden, warum Vergangenes uns immer so frei hält und wie wir das mit Gottes Kraft unter die Füße bekommen werden. Und so lautet das Thema ja heute auch ganz bewusst auf Gott bauen. Wir wollen auf ihn bauen, auch in dieser Frage, auf die Kraft des Wort Gottes bauen. Auch in der Frage, wenn Vergangenes mich gefangen hält. Woran kann es also liegen? Mit dem nächsten Bild einmal Gründe, woran es liegen kann. Das erste ist, wir umklammern die Vergangenheit. Ihr kennt doch auch diesen Spruch, früher war alles besser. Vielleicht sagt ihr das nicht selber, weil ihr noch zu jung seid. Und vielleicht habt ihr es euch im Alter abgewöhnt, das zu sagen. Aber man hört es immer wieder und vielleicht hat man innerlich auch die Einstellung, dass man sagt, früher war doch irgendwie alles einfacher, übersichtlicher, einfach besser. Wir verklären dann manchmal unbewusst die vergangene Zeit. Und wir möchten die Zeit ein Stück weit zurückdrehen und müssen doch das neue oder das weitere Leben leben. Wisst ihr, wo mir das deutlich geworden ist? Mit allen, die hier mit unserer Gemeinde verbunden sind. Jetzt gehe ich noch mal ein paar Jahre zurück. Wir reden immer viel über die Krise, aber lasst mich an der Stelle noch mal tun. Die Gemeinde stand vor der Krise, und das haben einige von uns wissen, es doch stand blendend und sehr gut da. Dann kam der Zerbruch, wo vieles in der Gemeinde zerbrochen ist. Und da kamen wir in diese Phase, wo man mit diesem Zerbruch, mit Gottes Hilfe, neu überlegen muss, wie kommen wir aus diesem Zerbruch heraus. Und da gab es leichte Anfänge und so weiter über Versöhnungsprozesse, über Visionsprozesse und dass wir bei dem stehen, wo wir heute sind, dass wir uns in einem Aufbruch befinden und versuchen, die Vision zu leben, die Gott uns geschenkt hat. Aber zwischendurch hatte ich immer auch so den Eindruck, dass viel Wehmut mit im Spiel ist, nicht? Ja, das Neue, da müssen wir uns drauf ausstrecken und schön, dass Gott es möglicherweise uns schenkt und bereithält. Aber diese Wehmut zurückzublicken und zu sagen, es war doch früher so gut. Und warum ist das alles nicht mehr da? Und noch viel schlimmer, warum schaffen wir das nicht mehr genau dahin zu kommen? Weil es einfach nicht kopierbar ist, weil es einfach nicht wieder herstellbar ist. Aber dann diese Wehmut, die Vergangenheit zu umklammern. Ich glaube, die ist uns nicht fremd, wenn wir die Gemeinde von früher her kennen. Nicht bei jedem, aber vielleicht bei einigen schon. Gedanklich und gefühlsmäßig an dem vergangenen Guten hängen. Und dadurch nicht wirklich frei zu werden für das Neue, das Gott vorbereitet. Oder anders gesagt, die Vergangenheit umklammert dich. Sie ist so übermächtig, sie scheint so machtvoll zu sein. In deinen Gedanken, in deinem Herzen legt sie so gewaltig auf deine Seele, dass sie dich in Schach hält und wie ein Klotz am Bein ist. Und du sagst, die Vergangenheit bestimmt im Grunde meine Gegenwart, wenn ich ganz ehrlich bin, und sie lähmt mich für die Zukunft. Sie umklammert dich. Oder wir trauen um sie, ich habe schon ein bisschen angesprochen, starke Wehmut stellt sich ein. Ich denke oft manchmal so in persönlichen Gesprächen, klingt das so durch, Hans-Peter, ich habe früher, da habe ich die Chance verpasst. Hätte ich diese Gelegenheit beim Schopf gepackt, dann wäre. Man trauert um die Vergangenheit, wo man schmerzliche Verluste hinnehmen musste oder einfach nicht die Chance gepackt hat, die sich gerade geboten hat. Uns fehlt dann oft die Perspektive. Ich muss mir meine Lateinkenntnisse ganz kurz zum Besten geben. Perspicere heißt ja durchschauen, hindurchschauen. Nicht per durch und spicere schauen. Perspektive heißt, ich schaue durch. Das heißt, mein Blick bleibt nicht im Vergangenen hängen und auch nicht, was mich in der Gegenwart beschwert, sondern ich schaue durch oder über die Vergangenheit und durch die Gegenwart hindurch in die Zukunft. Das ist Perspektive. Nach vorne zu schauen und nicht in der Vergangenheit hängen zu bleiben. Aber uns fehlt dann oft die Perspektive, um aus der Vergangenheit lernend hervorzukommen. Oder es mangelt an Eigeninitiative. Ich bin kraftlos, ich bin wie gelähmt, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll und wie ich damit rauskommen soll. Ich weiß, ich müsste, aber es geht nicht. Wir scheuen Eingeständnisse. Da habe ich auch ein Gespräch vor Augen, wo jemand mir gesagt hat, Hans-Peter, wenn ich das loslasse, worüber wir gerade reden. Wenn ich das loslasse, dann ist es ein Eingeständnis mir selbst gegenüber und anderen gegenüber, dass ich versagt habe, dass ich gescheitert bin in dieser Sache. Das kann ich nicht. Das schaffe ich nicht. Wir scheuen Eingeständnisse. Und dann halten wir lieber am Vergangenen fest, das uns belastet und versuchen, das irgendwie noch zu retten, anstatt einen Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, ich mache mich auf zum neuen Ufer. Uns fällt Vergeben schwer. Ihr kennt den Spruch, ich liebe diesen Spruch, weil er immer wieder Realität findet. Jeder findet Vergebung gut. Nicht nur wir Christen, auch die Nicht-Christen. Die meisten finden Vergebung gut, aber, so geht der Spruch weiter, jeder findet Vergebung gut, bis er jemanden trifft, dem er vergeben sollte. Dann geht es ans Eingemachte, dann wird es schwierig, dann wird es konkret. Wir misstrauen dem Neuen. Das Vergangene ist uns vertraut, das Neue nicht. Vergangenheit gibt uns doch auch eine gewisse Sicherheit und Geborgenheit, was das Neue uns nicht geben kann. Lieber Komfortzone als Risikogebiet. Alles Gründe, die dazu führen können, dass Vergangenes mich festhält oder mich fesselt und ich lieber an der Vergangenheit auch hängen bleibe. Aber ich bin dadurch nicht frei für die Zukunft, die Gott nach vorne für mich bereitet. Und ihr Lieben, das ist entscheidend wichtig, dass wenn wir mit Gott leben, dass Gott nicht an der Vergangenheit kleben bleibt, sondern dass er mit jedem von uns in die Zukunft gehen möchte und dass er für deine, für meine, für unsere Zukunft etwas vorbereitet. Jeremia 29, denn ich weiß wohl, sagt Gott zu seinem Volk, das in Gefangenschaft ist, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, sondern ich möchte euch Zukunft und Hoffnung geben. Wollen wir noch ganz kurz Warnsignale hören, so ein kleiner Selbstcheck, wo du gerade stehst bei diesem Thema. Ich möchte sie uns hier auflisten. Warnsignale, die in deinem Leben darauf hinweisen, dass du vielleicht stärker als es gut ist, an Vergangenem festhält und nicht frei bist für die Zukunft Gottes. An der Vergangenheit festhält, ein Warnsignal kann sein, das sogenannte Overthinking. Heute hat man es ja immer so mit englischen Begriffen, um einfach ganz einfache Dinge irgendwie deutlich zu machen. Aber das heißt eigentlich, ich denke überdurchschnittlich über etwas nach aus der Vergangenheit. Kennst du das? Dieses Overthinking, überdurchschnittlich stark über etwas Vergangenes nachzudenken. Das kann einfach das Schwelgen sein in der Vergangenheit, das kann das Träumen sein in dem Vergangenen, das kann aber auch sein, dass du dir frühere Situationen immer wieder vor Augen holst, in die Gegenwart holst und sie nochmal durchdenkst oder nochmal durchspielst und, dir sagst, du kennst genau den Dialog, der da stattgefunden hat zwischen Menschen. Du sagst, da würde ich jetzt reinkrätschen, das würde ich heute anders machen, das müsste ich so machen, hätte ich damals nur so. Kennt ihr diese Gedankenspiele, dieses Overthinking, was Vergangenes anbelangt? Oder die starke Überreaktion. Plötzlich kommt ein Thema auf und du reagierst heftig, emotional, verbal. Weil Vergangenes eben nicht befriedet ist oder weil du brodelst an dieser Sache wie ein Vulkan. Und irgendwann bricht dein Vulkan aus. Und der andere kann nichts dafür, weil er gar nicht wusste, dass er dich an dem Punkt so triggert, dass du wie ein Vulkan ausbrichst. Beständiges Ablenkungsverhalten ist auch so ein Warnsignal. Man will sich dem Vergangenen einfach nicht stellen. Die Realität wird einfach entflohen. Ablenkung wird gesucht. Die Wirklichkeit entflieht auf der Flucht sein wie ein Getriebener. Darüber brauchst du mit mir nicht mehr zu reden. Sprich das nie mehr an. Das sind so Indizien. Aber es ist nichts geregelt, es ist nichts geklärt, es ist nichts versöhnt. Aber es ist für mich ein Tabuthema und zwischen uns auch. Und damit meint man, man lenkt sich ab von der Vergangenheit und meint, dann hat man sie besiegt. Und wir wissen alle, dass dem nicht so ist. Dass sie sich nur einlagert und irgendwann hochkommt. Und dann das regelmäßige Visierdenken, das ist mir eigentlich erst wieder aufgefallen, seit ich Motorrad fahre. Jeder Motorradfahrer hat einen Helm und da ist ein Visier dran, nicht? Und das tut seine guten Dienste, wenn man den Fahrtwind kriegt oder wenn Mücken und sonstige Sachen einem ins Gesicht fliegen wollen. Aber wisst ihr, wo ein Visier nicht gut ist im Umgang miteinander? Wenn jemand mit was Neuem kommt, sei es Gott oder Menschen, mit neuen Ideen, mit neuen Aktionen, oder einfach mit neuen Vorgehensweisen und du hörst dir das an und bei dir geht automatisch das Visier runter. Und dann steht schon drin, das kann nicht gut gehen, das haben wir früher anders gemacht, so und so kann es eh nichts werden. Wisst ihr? Und durch das Visier siehst du dir die andere Person, nicht? Aber du siehst auch, was du dir selber aufs Visier geschrieben hast. Und ich merke selber, dass ich in dieser Gefahr stehe. Gerade so, wenn man älter wird und Jüngere kommen mit Ideen und Aktionen und neuen Arten, Dinge anzupacken, dass ganz schön schnell das Visier runtergeht und ich am Vergangenen festhalte. Und ich sage mir immer, Hans-Peter, mach dein Visier hoch. Mach dein Visier hoch im Umgang mit Menschen. Und hör mal richtig hin und überleg mal, was Gott daraus bereithält. Vergangenes nicht festhalten. Oder das kreisförmige Grübeln, was wäre gewesen, wenn ich früher entdeckt geworden wäre beim Fußballspielen von einem Bayerns-Coach. Was hätte das werden können? Nein, es hätte nichts werden können, weil ich nicht das Talent mitgebracht habe und auch nicht den Ehrgeiz, dass es so weit reicht. Aber in der Gedankenspirale sind wir oft behaftet, nicht? Und es zieht uns nach unten. Gedankenspirale über früher nachzudenken, zieht dich immer nach unten. Selten, oder ich würde fast sagen, nie wirklich nach oben. Und ein Indiz, das habe ich auch gefunden, das möchte ich euch gerne auch weitergeben, weil es mich auch ganz neu zum Fragen gebracht hat. Was für ein Typ bist du eigentlich? Bist du einer, der eher vergangenheitsorientiert ist oder doch eher die Zukunft gerne ins Blickfeld nimmt? Stell dir vor, eine Zeitreise. Du könntest in eine Zeitmaschine steigen. Und wie würdest du dich entscheiden? Würdest du lieber in dieser Zeitmaschine in die Vergangenheit reisen wollen? Oder würdest du sagen, ich möchte lieber in die Zukunft reisen deines Lebens? Was bist du für ein Mensch? Wohin wird es dich ziehen? In die Zeitmaschine zurück in dein Leben oder nach vorne in dein Leben? Zurück in dein Leben zu sagen, das möchte ich gerne nochmal sehen, nochmal genau angucken, am besten verändern, damit ich dann, wenn ich wieder in der Gegenwart bin, die Sache hat sich anders verhalten. Oder würdest du sagen, ich gehe in die Zeitreise, in die Zukunft. Was kümmert mich die Vergangenheit? Die ist eh vorbei. Die Zukunft ist entscheidend. Die möchte ich sehen und mitgestalten. In welche Richtung würdest du deine Zeitreise antreten? Und wenn ja, warum? Mit welchem Ziel und mit welcher Absicht? Findest du dich hier irgendwie wieder in den Warnsignalen, die wir eben angeschaut haben, oder in den Gründen, die wir vorher so angeschaut haben? Warum würdest du sagen, bist du in der Gefahr, dass Vergangenes dich in ungesunder Weise fesselt oder gefangen hält und du nicht frei bist für das, was Gott vorbereitet? Punkt. Jetzt sollten wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen an dieser Stelle. Und wir wollen ja auf Gott bauen, das ist unser Jahresmotto. Und auch in diesem Thema auf Gott, sein Wort und seine Kraft bauen, wenn Vergangenes dich gefangen hält. Ein erster biblischer Impuls, wir lesen aus Jesaja 43 ab Vers 14. Und da stellt sich Gott höchstpersönlich seinem Volk, dem Volk Israel, ganz neu vor. Wir können es hier mal lesen. Er stellt sich vor als der zukünftige Befreier. Wir nähern uns immer mehr einem Kern, der sehr spannend sein wird in dieser Botschaft. Aber wir fangen außen an. Und ganz außen stellt sich Gott erstmal als der zukünftige Befreier vor. Der Herr, euer Erlöser, der Heilige Israel, sagt durch den Propheten Jesaja: Um euretwillen habe ich nach Babel gesandt und werde dort alle in die Flucht schlagen, auch die Babylonier, die stolz auf ihre Schiffe sind. Ich bin der Herr, euer Heiliger, Israels Schöpfer und König. Ganz kurz zum Hintergrund in vier Sätzen. Ich mache wirklich nur vier Sätze, ihr könnt mich gleich kontrollieren. Erster Satz zum Hintergrund: Das Volk Gottes war schwer angeschlagen aufgrund eigener Schuld und Gottes Gericht, Gefangenschaft. Zweiter Satz: Land, Heimat, Tempel, Freiheit, alles war ihnen genommen. Das kennen auch Kriegsgenerationen von früher und heute. Dritter Satz: Die einzige glorreiche Vergangenheit ist vorbei. Vierter Satz: Die neuere Vergangenheit hielt sie gefangen und sie konnten sich nicht eine gute Zukunft vorstellen und sich auf den Weg machen. In dieses Gemengelage hinein spricht nun der Prophet Jesaja, Gott durch den Propheten Jesaja zu seinem Volk. Und fällt euch etwas auf? Ich habe es so angeordnet, dass uns was auffallen muss in diesem Vers, oder? Gott stellt sich nicht einfach nur so vor, sondern er stellt sich zweimal vor. Zu Beginn des Verses und am Ende des Verses nochmal. Das ist wie wenn Gott einen Rahmen bildet. Ich stelle mich euch ganz neu vor, obwohl ich euch bekannt bin. Ihr kennt mich, aber ich merke, dass ich mich euch neu vorstellen muss. Und dann setzt Gott einen Rahmen um die Botschaft. Und dieser Rahmen hat es in sich, das ist ein dicker Rahmen, das ist ein gewaltiger Rahmen, der sticht ins Auge, ist nicht so ein kleiner Rahmen, wo man den gar nicht sieht und nur aufs Bild guckt. Das ist ein richtig dicker, gewichtiger Rahmen. Zweimal sagt Gott, ich bin der Herr, zweimal heißt es der Heilige und dann plus weitere Titel, Erlöser, Schöpfer, König. Diese wuchtige Selbstvorstellung Gottes fällt aber nicht nur auf, sondern sie fällt auch ins Gewicht. Und sie muss ins Gewicht fallen, weil etwas notwendig ist beim Volk Gottes, das sich ändern soll. Notwendig heißt ja, eine Not gilt es zu wenden. Etwas ist notwendig, weil eine Not da ist, die gewendet werden sollte. Und da sagt Gott, ich möchte mich euch einfach erstmal ganz neu vorstellen, obwohl ihr mich kennt. Ich bin euer Herr. Ich bin der Heilige, ich bin der Erlöser, der Befreier, ich bin der König und ich bin der Schöpfer, der alle Macht hat, Dinge zu ändern. Wollen wir das mal so mitnehmen, dass Gott sich dir ganz neu vorstellt? Und auch vorstellen muss vielleicht? Und dann sagt er, was er vorhat, und da finde ich diese Wörtchen so schön, um euretwillen. Gott macht etwas um des Volkes willen, um euretwillen, um deinetwillen, weil ich dich so liebe, weil wir eine Geschichte schon miteinander haben. Um deinetwillen, um euretwillen will ich handeln. Und beim Volk Israel sah es damals eben so aus, weil sie mit Babel, ich habe nach Babel gesandt und werde dort alle in die Flucht schlagen, auch die Babyloner, die stolz auf ihre Schiffe sind. Das heißt, im Grunde macht Gott deutlich durch das Sprachrohr Jesaja, ich will dafür sorgen, dass Babel untergeht und dass ihr befreit werdet. Ich will dafür sorgen, dass das, was dich belastet, was dich in der Vergangenheit quält und da und noch lebendig ist und dich bestimmt, ich will, dass es untergeht und dass du befreit wirst. Das ist im Grunde hier die Botschaft in dem ersten Vers. Die Stunde der Befreiung ist aber noch nicht da, aber der Augenblick des Handelns Gottes rückt näher an dieser Stelle. Ihr werdet entfesselt werden, was eure Vergangenheit anbelangt. Das sagt Gott. Und jetzt wird es spannend, weil Gott sich nicht nur als der zukünftige Befreier in Erinnerung ruft, sondern zweitens mit dem nächsten Bild auch als der frühere Befreier. Schaut mal hin. So spricht der Herr, der einen Weg durch das Meer bahnte, einen trockenen Pfad durch mächtige Fluten. Ich rief Streitwagen und Pferde, Heer und Befehlshaber herbei und ließ sie umkommen, damit sie nie mehr aufstehen. Sie wurden ausgelöscht und sind wie ein Docht verklommen. Wer den ersten Vers so hört, mit diesem Meer, einen trockenen Weg bahnen durch das Meer, durch die Fluten, Bibelkenner und Geschichtsinteressierte über Israel, die wissen das, den anderen sagen das ganz kurz. Jesaja erinnert im Grunde hier in bildreicher Sprache, wie Gott Israel schon einmal befreit hat, aus Ägypten. Einen Weg durch das Meer bahnte, einen trockenen Pfad durch die Fluten geschlagen hat, die Teilung des Roten Meeres. Ich bin euer früherer Befreier, nicht nur der zukünftige, auch der frühere. Ihr könnt auf mich bauen. Du kannst auf mich bauen. An Israel damals gerichtet, ich habe euch doch einst aus Ägypten befreit und freigesetzt. Ich werde euch jetzt auch aus Babel befreien. An dich und an mich gerichtet. So wie ich dich schon früher freigesetzt habe. Erinnere dich. Erinnerst du dich, wo ich dir geholfen habe? Wo ich dich freigesetzt habe? So will ich dir auch heute helfen und dich freisetzen für das Zukünftige, was ich für dich vorbereite. Und wenn uns diese Botschaft neu bewegt, dass Gott dein früherer Befreier und dein zukünftiger Befreier sein wird und will, dann verstehen wir auch das Dritte, wie Gott sich jetzt noch vorstellt. Gott stellt sich nämlich vor als ein aktueller Mahner oder als ein Ermahner, der ausrufen lässt, denk nicht mehr daran, was war, grübel nicht mehr über das Vergangene. Und jetzt nähern wir uns so langsam dem Höhepunkt, dem Highlight der heutigen Botschaft Gottes. Denk nicht mehr daran, was war. Grübel nicht mehr über das Vergangene. Der erste Satzteil, wenn ihr aufmerksam das bisher verfolgt habt, müsste euch der erste Satzteil stutzig machen. Wen macht der erste Satzteil stutzig? Na, ich will es euch gleich erklären, warum. Denk nicht mehr daran, was war, sagt hier der Prophet. Aber hat nicht gerade im Satz davor Gott sie daran erinnert, dass er sie aus Ägypten befreit hat? Also hat er sie nicht gerade an das frühere Wirken erinnert? Und jetzt sagt er, jetzt denkt aber nicht mehr an das, was war. Passt das zusammen? Auf der einen Seite denkt zurück an das, ich war euer früherer Befreier. Und jetzt im nächsten Satz aber denkt nicht mehr daran, was war. Steht nicht in dem Psalm 103, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wie passt das hier zusammen? Denk nicht mehr daran, was war. Was gilt denn nun? Ich glaube, dieser Satzteil ist nach vorne gerichtet. Nicht auf die Erinnerung, was Gott früher getan hat, sondern das, was Gott dann noch sagen will. Nämlich, grübel nicht mehr über das Vergangene. Grübel nicht mehr über das Vergangene und deshalb denke nicht mehr über das Vergangene nach. denke sicherlich durchaus an die Treue Gottes in deinem Leben zurück, keine Frage. Und zieh daraus Kraft für heute und morgen. Aber hör auf, über das Vergangene zu grübeln, weil das Vergangene dich dann gefangen hält. Und dieses Grübeln, was hier so übersetzt ist in dieser Übersetzung, das mag mal sinnbildlich für all das stehen, was wir vorher so als Gründe angeführt haben, nicht? Deine Vergangenheit umklammert dich, du umklammerst deine Vergangenheit, dir fehlt die Perspektive. Alles, was mit Grübeln zu tun hat, steht im Grunde über diesen einzelnen Gründen, die wir hier so genannt haben. Und jetzt möchte ich uns noch was weitergeben, nämlich das Vergangene, das können ja positive Erlebnisse sein, die dich fesseln. Und es können negative Erlebnisse sein, die dich fesseln. Selbst die positiven Erlebnisse, die dich fesseln, die können dich nicht öffnen für die Zukunft. Ich mache wieder ein Beispiel mit unserer Gemeinde, weil es vielleicht am naheliegsten ist. Wenn dich die positive Vergangenheit, dass unsere Gemeinde wunderbar dastand und alles sehr, sehr gut war, wenn dich das fesselt, sodass du sagst, aber heute werden wir das nie mehr so schaffen, weißt du? Dann ist es schön, dass es diese Vergangenheit gibt, aber wenn sie dich fesselt, macht sie dich unfrei für das Neue, was Gott jetzt aufbauen möchte. Und das, was wir in der Gemeinde hier so durchbuchstabieren müssen an dieser Stelle, gilt auch für dein privates Leben. Und wenn deine Vergangenheit negative Erlebnisse hatte und sie dich fesseln, dann hat es genau die gleiche Auswirkung, dass du nicht frei bist für deine Zukunft. Also wir müssen da auf jeden Fall schon ein bisschen hingucken und ich möchte dich einfach fragen, ist das deine Situation? Stehst du an der Weggabelung vielleicht hier deines Lebens? Und dann spricht Gott als aktueller Mahner und Ermahner in unser Leben hinein. Aber immer unter der Prämisse, denk dran, auch wenn ich dich ermahne, ich bin dein früherer Befreier und ich will dein zukünftiger Befreier sein. Aber an der Stelle muss ich dich jetzt ermahnen. Ich muss Klartext reden mit dir. Ich muss es auf den Punkt bringen. Ich muss es euch klar sagen. Denkt nicht mehr, grübelt nicht mehr über das Vergangene nach. Und dann kommt die Begründung von Gott und die öffnet uns jetzt den Blick für das Zukünftige. Und da sind wir dann in der Mitte und im Kern der heutigen Botschaft. Gott stellt sich nicht nur als Mahner dann noch vor in unserer Lebenswüste, ich sag's mal so, sondern er stellt sich vor als der Zukunftsschaffende. Seht hin, ich mache etwas Neues. Schon keimt es auf, seht ihr es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste und lasse Flüsse in der Einöde entstehen. Propheten haben oft immer noch so eine bildreiche Sprache, die helfen soll, die Botschaft, die nackte Botschaft zu verstehen. Aber die nackte Botschaft heißt, seht hin, ich mache etwas Neues. Schon keimt es auf, seht ihr es nicht. Und dann wird es in ein Bild gekleidet, mit einem Weg durch die Wüste oder Flüsse in der Einöde. Jetzt wird es deutlich, warum es sich lohnt, Vergangenes loszulassen oder warum wir das auch getrost können. Weil Gott im Grunde sagt, alles hat seine Zeit. So steht es auch schon im Predigerbuch. Alles hat seine Zeit. Die Zeit damals in Ägypten, ich bleibe noch bei Israel, ebenso wie die Zeitphase in Babylon. Aber jetzt ist die Zeit für eine neue Zeitphase. Jetzt ist die Zeit für eine neue Zeitphase. Gott bastelt bereits also an deiner Zukunft. Seht hin, ich mache etwas neu. Gott macht den Weg frei für deine Zukunft. Schon keimt es auf, siehst du es nicht? Und bei diesem wichtigen Inhalt möchte ich uns jetzt noch auf zwei Dinge hinweisen. Das eine, dieses kleine Wörtchen, seht hin oder siehe. Es kommt ja zweimal vor. Am Anfang, seht hin und am Ende wieder, seht es denn nicht. Und dazwischen steht, ich mache etwas Neues und es keimt schon auf. Wir sehen oft nicht, wie Gott schon wirkt, vor allen Dingen nicht in den Anfängen. Wie oft sehen wir nicht genauer hin und übersehen, was Gott bereits wirkt. Und ich muss es selber in meinem Leben sagen und merke es auch immer wieder in Gesprächen mit anderen, dass wir oft erst in der Rückschau erkennen, wie Gott gewirkt hat in den Anfängen und dann die Dinge in die Hand genommen hat und die Fäden gesponnen hat und Menschen und Umstände gelenkt hat, dass ich plötzlich da bin, wo ich jetzt bin. Ich sehe es oft erst in der Rückschau. Und es ist gut, wenn wir es in der Rückschau sehen. Aber der Anspruch Gottes hier durch den Propheten Jesaja ist ein ganz anderer. Er sagt uns, dass meine Anfänge kannst du schon von Anfang an sehen. Du musst genauer hinschauen. Du musst es genauer sehen. Ja, die Anfänge sind klein und vielleicht unbedeutend und es ist wie so ein kleiner Spross. Aber du könntest es sehen. Ich möchte euch ein Beispiel nennen aus dem Prophetenbuch Zweite Könige beim Elisa, bei dem Propheten Elisa. Der hatte einen Diener, Gehasi, und der steht eines Morgens auf und guckt so, hat keine Polarlichter gesehen, so wie jetzt letzte Nacht, sondern hat die ganzen Streitkräfte gesehen, der Feinde, die die Stadt jetzt einnehmen wollen, Dohan. Und das völlig verzagt. Und da ruft er Elisa, was sollen wir tun? Und Elisa kommt heraus und sagt zu ihm, du brauchst keine Angst zu haben. Auf unserer Seite steht ein noch größeres Heer. Und dann betet Elisa, lest es mal nach, 2. Könige 6, Vers 16 folgende. Und dann betet Elisa, Herr, öffne meinem Diener die Augen. Öffne meinem Diener die Augen. Dass er ein geistliches Sehvermögen bekommt für die Situation. Und da öffnete der Herr Elisas Diener die Augen und er konnte sehen, dass der ganze Berg, auf dem die Stadt stand, von Pferden und Streitwagen aus Feuer beschützt wurde, von Gott beschützt wurde. Aber der Gehasi hat das nicht gesehen, nicht? Der hatte nicht das geistliche Sehvermögen. Er bräuchte einen geistlichen Augenarzt, er brauchte einen Optiker des Glaubens. Er brauchte den Elisa als Optiker des Glaubens und dann Gott selbst, dass Gott es ihm öffnet. Wäre das mal so ein Selbstgebet für dein Leben, zu sagen, Herr, öffne mir die Augen, dass ich die kleinen Dinge sehe, wo du Neues in meinem Leben anfängst, damit Vergangenes befriedet oder auch ich davon frei werde. Oder kennst du jemanden, der dieses Gebet bräuchte? Herr, öffne ihm, öffne ihr doch die Augen, dass sie sieht, wie du schon in ihrem Leben, in kleinen Dingen, keine Frage, aber wie du darin schon wirkst, dass sie das erkennt und daraus Kraft schöpft, Vergangenes hinter sich zu lassen und Neues anzunehmen und mit dir in die neue Zukunft zu gehen. Selbstgebet oder Fürbittegebet für andere. Und meint ihr nicht, dass Gott Verständnis aufbringt für solch ein Gebet? Warum? Weil Gott sagt, das Neue keimt schon auf. Und wisst ihr, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, in der Vorbereitung mit diesem Text ist mir das wieder ganz neu vor Augen gekommen. Dass wenn Gott wirkt, dass er nicht das fertige Produkt uns plötzlich vor Augen stellt. Manchmal hätten wir das so gerne, nicht? Er stellt nicht das Endprodukt direkt vor Augen, sondern er fängt in kleinen Dingen an und dann wächst es und irgendwann wird es so ein Produkt, das man richtig klar sieht. Na klar, das ist doch natürlich, oder? Die ganze Schöpfung ist so aufgebaut, vom Kleinen ins Große, vom Kleinen ins Wachsen zum Segen. Warum sollte es, wenn Gott in unserem Leben wirkt, anders sein? Natürlich, wir kennen, dass Gott auch Wunder tun kann, von heute auf morgen etwas grundlegend ändern kann. Keine Frage, damit sollen wir rechnen. Aber ich glaube, das Schöpfungsgemäße, auch im geistlichen Bereich, ist, dass aus dem Kleinen etwas Großes wächst. Und unsere Herausforderung ist, nicht auf das Endprodukt zu warten, sondern das Kleine schon zu erkennen und sagen, Herr, öffnen wir die Augen, dass ich die kleinen Dinge erkenne und sie mir Kraft geben. So, fassen wir zusammen für heute mit dieser Predigt. Ich darf euch Musiker schon mal nach vorne bitten. Was will uns das Wort Gottes heute sagen? Ich versuche es mal zu komprimieren. Erstens, lass deine Vergangenheit los, hänge dich nicht daran, auch wenn sie dich auf positive Weise fesselt. Und schon gar nicht, wenn sie dich auf negative Art bestimmt. Zweitens, damit du dich der Zukunft Gottes für dein Leben, die schon aufkeimt, nicht verweigerst oder sie nicht verpasst. Drittens, die Zukunft Gottes für dich, lerne sie sehen, erkennen und freudig ergreifen zu können. Ihr Lieben, das ist die Stoßrichtung des Wortes Gottes heute zu unserem Thema. Und um dich dazu zu ermutigen und um das Volk Gottes damals und dich heute zu ermutigen, stellt Gott sich uns neu vor. Letzte Folie. Gott stellt sich dir vor als dein zukünftiger Befreier. Er stellt sich dir vor als dein früherer Befreier. Er stellt sich vor, der jetzt klar sagt, wo er dich ermahnt und heilsam versucht zu erreichen. Und drittens, er stellt sich als dein Zukunftsschaffender vor. Weil Gott Gedanken des Friedens hat, nicht des Leides, sondern er will dir Zukunft und Hoffnung geben. Und meint er nicht, dass wir auf diesen Gott bauen können? Dass du auf diesen Gott weiterhin bauen kannst? Sehe hin, ich mache Neues. Schon keimt es auf. Siehst du es nicht? Ich wünsche uns dieses geistliche Sehvermögen für die kleinen, sprossartigen Anfänge des Wirkes Gottes in deinem Leben, damit du von dem Vergangenen freikommst. Wir haben jetzt einige Momente der Stille. Wir werden instrumental so ein bisschen begleitet zu dem Lied, wer nur den lieben Gott lässt walten. Ich lese uns zwei Strophen vor. Wer nur den lieben Gott lässt walten und hofft auf ihn alle Zeit, den wird er wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit. Wer Gott dem Allerhöchsten traut, der hat auf keinen Sand gebaut. Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, verricht das Deine nur getreu und trau des Himmels reichem Segen, so wird es bei dir werden neu. Denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, den verlässt er nicht.